Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Zu Gast ist
die Journalistin Jenny Zilker. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, ich bin gerne hier.
Frau Zilker, was stellen Sie sich vor unter einem Schönheitswettbewerb im Jahr 2020?
Naja, ein, wo es um die Persönlichkeit geht, um die innere Ausstrahlung, aber das alles trotzdem auf High Heels mit langem Kleid. Ich weiß ja schon, was Sie anspielen.
Das passt ja tatsächlich. Die Miss Germany-Wahl findet heute statt und wir wollen ja den Tag sortieren heute in der kommenden Stunde. Deswegen wird das ein Thema sein. Die wollen sich grundsätzlich ändern. Was davon zu halten ist, ich kann Ihre Skepsis schon leicht raushören.
Das ich kann sie nachher begründen.
Ja. Okay, das werden wir ausführlich hören. Wir wollen auch ein bisschen auf die Woche zurückblicken. Wir haben also viel vor. Frau Zilker, die CDU ist nun schon die ganze Woche damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wer neuer Parteichef wird. Denn am Montag hat die noch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer das hier gesagt.
Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, die offene Frage der Kanzlerkandidatur schwächt die CDU in einer Phase in der Politik in Deutschland, in der dieses System und in der Deutschland auf eine starke CDU angewiesen ist.
Hat Sie das überrascht, Frau Zilke?
Nee, und ich finde auch die Diskussion, die jetzt gerade stattfindet, schwächt die CDU ja auch ganz extrem. Also das, ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern und das ist tatsächlich gerade in jeder Beziehung, glaube ich, sehr, sehr ungut. Also dass nicht klar ist, wer sich überhaupt wirklich zur Wahl stellt. Angeblich will sie ja diese Woche mit den Kandidaten reden und das werden wohl auch die drei Männer sein, von denen wir schon gehört haben. Was ja schon mal ein Armutszeugnis ist, dass man da drei Männer hinstellt und offensichtlich keine Frau finden kann. Ich habe bis gerade ein Interview gelesen mit jungen CDU-Frauen, also die da Nachwuchspolitikerinnen sind, die auch gesagt haben, nicht mal denen fällt eine Frau ein, die sie vorschlagen würden. Also was für ein Armutszeugnis habe ich lange nicht mehr gehört. Ja.
Also Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der wird oft genannt. Dann natürlich Friedrich Merz, die Sehnsuchtsfigur der Konservativen.
Angeblich, ja.
Angeblich. Und dann natürlich noch Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister. Bei Friedrich Merz sagen Sie angebliche Sehnsuchtsfigur, warum?
Ja, es wird überall gesagt, es wird schon stimmen. Also ich kann das nur immer so schlecht nachvollziehen. Bei Merz mache ich mir wirklich immer Gedanken um dessen Sozialkompetenz. Also für mich, ich kenne den ja auch nicht. Ich meine, der hat auch ganz lange keine Politik gemacht. Ich kann doch nicht mal sagen, worauf ich das begründen möchte. Ja? Weil ganz lange ist er in der Wirtschaft tätig als Unternehmer, der ist Wirtschaftsanwalt. Das finde ich also auch schon mal ein bisschen schwierig. Er kommt immer sehr, sehr kalt und berechnend rüber. Und das ist ja auch das, was anscheinend ganz viele Leute ganz, ganz gut finden, was mich tatsächlich wundert. Aber ich frage mich, wie der mit diesen Themen, die jetzt gerade wirklich am dringlichsten sind, wie Klima, wo er noch vor ein paar Jahren dazu geraten hat, doch aufzupassen beim Ausstieg aus Kohle und Atom, das wäre ja vielleicht doch nicht so gut. Und Mieten und sowas, das sind alles so, also Mieten vor allen Dingen sind ja auch soziale Themen, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was der irgendwie für die Zukunft da bieten möchte.
Aber vielleicht ist das ja gerade die Sehnsucht vieler CDU-Leute, dass die CDU eben nicht mehr in diesen sozialen Themen drin ist, sondern sich wieder auf ihre Kernarbeit konzentriert und das ist eigentlich das Regieren.
Ja, aber es ist, einfach nur ist so kaum vorstellbar. Ja? Die CDU besteht ja auch aus Menschen wie Ihnen und mir sozusagen. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass Sie das so ignorieren wollen. Dabei ist mir tatsächlich, obwohl ich, also wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, auch nicht unbedingt eine CDU-Wählerin bin, aber da würde ich bei dem Spahn zum Beispiel, habe ich das Gefühl gehabt, der hat ja auch schon ein bisschen regiert jetzt, also habe ich gesehen, was er schon gemacht hat und der hat ja so ein paar Themen raufgebracht, die tatsächlich fraktionsübergreifend waren, wie das mit der Widerspruchslösung und das finde ich immer dann erst richtig interessant, weil das kann er nicht gemacht haben aus machtpolitischen Gründen, weil das ist fraktionsübergreifend, da ergeben sich ja Allianzen
beim
teilweise.
Thema Sterbehilfe.
Genau, oder Sterbehilfe.
Bei Organspenden.
Aber genau, bei Organspenden, also Widerspruchslösung oder auch bei solchen Themen, da habe ich mir gedacht, das hat ihm wirklich am Herzen gelegen, also hat er schon gezeigt, dass ihm manche Sachen an Herzen liegen. Immerhin hat er also ein Herz, ja, um das mal so ein bisschen Valentinstag mäßig zu sagen.
Die Frage ist natürlich auch für die CDU, jenseits der Frage, wer jetzt da die Partei führt, wo sie inhaltlich hin will. Die Frage ist dann, was ist Ihr Eindruck, wie weit muss sich die CDU, und das sagen ja viele in der Partei, wieder ein Stück weiter nach rechts orientieren, um wieder zu sich selber zu finden?
Ja, das ist diese alte Frage nach dem Abgrenzen oder nicht Abgrenzen. Wollen wir die jetzt rechts einsammeln oder sollen wir uns abgrenzen und sollen wir uns vor allem auch nach links so abgrenzen? Das ist ja jetzt, glaube ich, schon allgemein auch zur CDU durchgedrungen, dass das Quatsch ist, rechts und links die gleiche Art von Mauer zu ziehen und dass das wirklich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist und dass es nicht funktioniert. Also wenn man das nach links genauso tut und eben.
Aber die Bundespartei sagt ja weiterhin.
Ja, aber ich glaube, dass das also nicht alle. Ne? Die Bundespartei sagt das, aber es gibt in der CDU selber ja auch schon Stimmen, die das in Frage stellen. Also von daher wird das auch bestimmt bald mal bröckeln. Um das mit dem nach rechts stellen. Ja, also es gibt eine Meinungsfreiheit und das alles, was demokratisch ist, ist auch erlaubt. Aber wenn es nicht demokratisch ist, und das ist es ganz rechts nicht, dann ist es halt nicht demokratisch. Dann gehört es nicht in irgendeine Art von Regierung fertig. Ja.
Die Frage ist natürlich bei der CDU auch, und da haben wir ja diese konservative Sehnsuchtsfigur, was ist eigentlich konservativ? Und das ist ja eine Frage, die die Partei jetzt irgendwann mal für sich neu wird beantworten müssen, wenn dann irgendwann mal Angela Merkel tatsächlich abtritt.
Ja, was ist konservativ? Ich finde, ich habe eigentlich gar kein negatives Gefühl zu dem Begriff konservativ, weil ich bin sehr retro. Ich finde ganz viele Dinge von früher gut. Ich finde aber, dass auch konservativ sein tatsächlich beinhalten könnte, dass man das Bewahren von den verschiedenen Werten nochmal durchdenkt und sich fragt, ob diese Werte zeitgemäß sind. Also konservativ kann auch sein, immer das Beste zu wollen oder auch in die Zukunft zu gucken. Das sage ich jetzt einfach mal. Für mich wäre das der Begriff selber, weiß ich nicht, den würde ich gar nicht so hochhängen. Ja? Also ich glaube, das mag ein Sehnsuchtsbegriff tatsächlich sein. Für mich ist es irgendwie auch, wie die meisten Worte, ein sehr fluider Begriff. Den kann man schon noch ein bisschen der Zeit anpassen.
Glauben Sie, dass Annegret Kramp-Karrenbauer noch die Zeit hat, diesen Prozess wirklich selber zu moderieren?
Angeblich ist die ja immer so hinter den Kulissen und hinter den Wänden, also wenn sie dann CDU-intern ohne Kameras dabei ist, ganz anders. Das wird ja immer überall kolportiert, das finde ich ganz interessant. Da ist sie dann angeblich lustig und schlagfertig und sympathisch und man, die ist ja auch nicht umsonst da überhaupt hingekommen. Vielleicht klappt es, ja, also ich weiß es nicht, weil ich erlebe sie irgendwie als eher konfus und mit nicht viel, also die agiert ja nicht viel so. Aber ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, die muss ja passieren. Je länger es dauert, desto mehr schwächt ist die CDU und das freut mich dann natürlich auch.
Das freut sie tatsächlich direkt, aber das Problem ist ja auch, jetzt bin ich mal staatstragend, eine geschwächte CDU, das ist dann wieder ein großes Problem für diese Bundesregierung. Dann haben wir wieder ein politisches Chaos bei denjenigen, die das Land in irgendeiner Form führen sollen.
Ja, aber ich finde, dass die Partei soll genau so rüberkommen, wie sie auch ist. Ja? Und wenn das nun mal gerade nicht funktioniert und man sich nicht einigen kann, dann ist das ein Problem. Und die können nicht so tun, als wäre alles gut und sich um des lieben Friedens willen auf jemanden einigen und dann unzufrieden sein. Das muss schon diskutiert werden. Und wenn das nun mal gerade der Zustand dieser Partei ist, dann ist es halt so. Dann müssen wir auch damit leben. Auch der Rest der Regierung muss dann damit leben.
Dietmar Bartsch von der Linkspartei hat in dieser Woche zusammengefasst gesagt, die CDU hat jetzt das gleiche Problem wie die SPD, nämlich dass die Partei die Chefin abgesägt hat. Also was Andrea Nahles letztes Jahr war, ist dieses Jahr Kramp-Karrenbauer. Haben die beiden Parteien nach wie vor ein Problem damit, respektvoll mit weiblichem Führungspersonal umzugehen?
Ich glaube, dass es in Teilen der Partei schon so ist. Ich will das gar nicht so extrem verwunderlich oder schlimm jetzt bewerten, sondern ich glaube, man kann ja Leute nicht von heute auf morgen ändern. Und es gibt halt gerade auch in der CDU oder überhaupt in der Union, natürlich gibt es auch die junge Union und so, aber es gibt halt, der Kern der Partei sind halt Leute, die in einem anderen System aufgewachsen sind und über diese Frage nach Gendergerechtigkeit immer so ein bisschen als das zweite Thema, nicht das wichtigste Thema abgetan haben. Ich glaube, dass das teilweise den Leuten schwerfällt. Und wir wissen alle, dass je älter man wird, desto schwieriger ist es, sich zu verändern oder was Neues zu lernen. Und das hängt, glaube ich, tatsächlich damit zusammen. Also ich glaube deswegen auch nicht, dass das Heil prinzipiell bei jungen Leuten liegt. Also ganz bestimmt nicht. Dafür bin ich selbst viel zu alt. Aber ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt. Ja, und wie gesagt, die CDU macht sich nicht besonders glaubwürdig, wenn sie jetzt tatsächlich nur mit drei Männern redet, mit drei alten weißen Männern redet. Und einer ist immerhin jung. Ja? Und schwul, da bin ich auch froh. Also besser ein schwuler CDU-Politiker als ein hetero-CDU-Politiker.
Sicherheitskonferenz in München gilt als das größte Treffen zur Sicherheitspolitik der Welt. Es ist Tag 2 und heute hieß es vor allem vormittags erst einmal warten auf Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Das ist sein erster Auftritt dort und er hat ja in den letzten Monaten immer mal wieder sich geäußert zur europäischen Sicherheitspolitik. Jetzt ist er in München gewesen und Macron geht es sehr oft um den europäischen Zusammenhalt. Gerade mit Hinblick auf die Vereinigten Staaten. Er sagt, auf die kann man sich nicht mehr so richtig verlassen. Was ist Ihr Eindruck? Ist er da, hat er da einen richtigen Faden?
Ja, das ist auf jeden Fall. Also der hat ja jetzt auch schon wohl gesprochen oder ist gerade dabei oder irgendwie sowas und wird sich dann auch wieder, weiß ich, aber wieder die NATO beleidigt, aber er wird sich auf jeden Fall dazu wieder geäußert haben. Und ich meine, das Ding bei dieser Sicherheitskonferenz ist, so gut ich das eigentlich finde, wenn sich immer alle treffen und reden, verbindliche Beschlüsse werden da ja nicht getroffen. Also das geht wirklich nur ums Reden. Deswegen sind die Reden ja auch so wichtig, weil im Endeffekt fahren alle danach nach Hause und können es auch wieder anders machen. So. Aber ich bin ja froh, dass da überhaupt mal irgendwie drauf gehört wird oder dass wir darüber berichten und mitbekommen, was anscheinend mal geplant ist, obwohl es, ja, es ist halt nicht mehr als ein Parkett. So, ne?
Wir wollen mal mit unserem Kollegen Markus Pindur sprechen, der ist nämlich in München. Herr Pindur, wir haben es gerade schon mal angedeutet, Frau Zielke hat es angedeutet, Emmanuel Macron hat die NATO ja letztes Jahr als hirntot bezeichnet. Hat er das heute wieder getan?
So hat das nicht gesagt. Überhaupt war hier der Ton insgesamt sehr konziliant, das muss man sagen. Er hat gesagt, es gebe eine Schwäche des Westens in den vergangenen 15 Jahren. Er hat das also weit länger als über die Präsidentschaft Donald Trumps hinaus zurückverlegt. Und er hat auch noch mal betont, dass er Europa in 10 Jahren eben souveräner, einiger und stärker sehen wolle. Den gemeinsamen Kern müsse man deutlicher herausarbeiten. Er nannte den gemeinsamen Markt, die gemeinsame Währung, aber eben auch die gemeinsame Sicherheit. Das ist ja nun das Thema dieser Konferenz hier. Und das dient auch dazu, allen Beteiligten einfach die Temperatur zu nehmen. Und ich glaube, dass zum Beispiel der amerikanische Außenminister Mike Pompeo mitgenommen haben wird, dass hier eigentlich mehr oder weniger Einigkeit besteht, dass die Europäer mehr tun müssen. Und das kann man ja auch an verschiedenen Indikatoren ablesen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, die Amerikaner können mitnehmen, dass tatsächlich hier Bemühungen am Laufen sind, die europäische Sicherheit unabhängiger und stärker zu definieren. Und der französische Präsident hat da ja letzte Woche noch eine strategische Initiative ergriffen. Er hat den Partnern in Europa angeboten, strategische Gespräche über die gemeinsame Sicherheit. Er hat sogar die Atomwaffen angesprochen dabei. Und bislang war es ja stets so, dass es aus Paris Initiativen gab, die sich besonders an die deutsche Bundesregierung gerichtet haben. Und dann war das Echo aus Berlin sehr, sehr leise. Und dann fragte der Präsident der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, den Präsidenten Macron, ob er darüber frustriert sei.
I'm not a man of frustration, you know. No, I think this is a permanent story between our two countries. I remember several approaches or proposals made by Germans years or decades ago, waiting for French answers.
Also er sagte, ich neige nicht zur Frustration. Das ist ein dauerhaftes Thema zwischen unseren beiden Ländern. Und er erinnere sich, dass auch Deutsche vor Jahren, zum Beispiel nannte er Joschka Fischer, große Vorschläge gemacht haben und dann anschließend lange und vergeblich auf Antworten gewartet habe. Er ist also ein bisschen höflich darüber hinweggegangen, aber dann hat er tatsächlich nochmal angesprochen, was ihn wirklich stört. Und er hat dann den EU-Haushalt zum Beispiel genommen. Hm. Europa investiere zu wenig. Sowohl China als auch die USA investieren massiv in Infrastruktur und digitale Entwicklung. Und in diesem Zusammenhang, das ist ganz wichtig, plädierte er nochmals für europäische Anleihen, für Investitionen in Europa.
Und wenn Sie sagen, der französische Präsident und der Großteil der Sicherheitskonferenz, die orientieren sich schon eben nochmal auf einer Idee einer gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik. Wie haben denn die Amerikaner heute inhaltlich geantwortet? Sie haben es schon gesagt, Außenminister Pompeo, der war ja heute auch schon am Rednerpult.
Pompeo ist interessanterweise schon das dritte Mal innerhalb von 4 Monaten in Deutschland und er ging nach ein paar einleitenden Worten direkt, er nannte ihn nicht beim Namen, aber er ging ziemlich deutlich Bundespräsident Steinmeier an, der gestern die USA, Russland und China für ihren nationalen Egoismus gescholten hatte. Und in dieser Reihe wollte er die USA einfach nicht gestellt wissen mit Russland und China und er sagte, das Gerede von amerikanischen Alleingängen und dem Ende des Westens sei völlig überzogen. Die Amerikaner seien massiv präsent bei der Verteidigung Osteuropas. Sie seien jetzt präsent mit dem großen Manöver Defender 2020. Und er sagte auch, USA und Europäer hätten etwas gemeinsam. Er vermied es, gemeinsame Institutionen zu nennen, gemeinsame Regeln. Aber er sagte, die Europäer und die Amerikaner seien doch sehr eng beisammen.
The United States is out there fighting alongside you for sovereignty and freedom. We should have confidence in our alliances, in our friends. The free West has a far brighter future than illiberal alternatives. We're winning and we're doing it together.
Also die USA kämpfen auf ihrer Seite, so Pompeo. Wir sollten Vertrauen in unsere Bündnisse und unsere Freunde haben. Der freie Westen habe eine viel hellere Zukunft als die illiberalen Alternativen. Das hinderte Pompeo allerdings auch nicht, nochmals zu sagen, die Gaspipeline Nord Stream 2 sei ein Fehler, das sei kein rein wirtschaftliches Projekt, wie die russische Regierung fälschlich erkläre, sondern das könne ein politischer Hebel werden, mit dem man Europa unter Druck setzen könne. Und er kündigte übrigens auch 1 Milliarde Dollar für die Energieinfrastruktur in osteuropäischen Ländern an. Die USA engagiere sich dort. Er sagte nicht, ob es sich damit zum Beispiel um bessere Möglichkeiten handele, Flüssiggas zu importieren. Dazu äußert er sich nicht. Aber er sagte dann weiterhin, die USA hätten die Freiheit der Seewege im Persischen Golf verteidigt und täten das immer noch. Sehe das aus wie ein Amerika, das sich aus der internationalen Welt zurückziehe.
Mal noch eine andere Frage, eine kurze, weil wir haben ja gerade gehört, worum es da eigentlich ging. Was macht denn Mark Zuckerberg eigentlich da? Der hat ja, glaube ich, auch heute seine Rede. Was macht denn so ein Unternehmer, so der Facebook-Chef dort? Wissen Sie das?
Nun, ich glaube, Mark Zuckerberg wird man viele Fragen stellen, die sich befassen mit digitalen Informationen und digitaler Privacy, also mit individuellen Rechten im Internet. Da hat sein Konzern Facebook sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Digitale Fragen werden allgemein auf dieser Konferenz auch eine große Rolle spielen. Und das Verhältnis zwischen Persönlichkeitsrechten einerseits und der Öffentlichkeit von vielen Daten andererseits, das wird das zentrale Thema des Gesprächs mit Zuckerberg sein.
Attac, das globalisierungskritische Netzwerk, genauer gesagt Attac Deutschland, die feiern heute ihr 20-jähriges Jubiläum. Es gibt heute einen Festakt in Frankfurt, dort wo Attac Deutschland auch sein Hauptquartier hat. Die Frage ist, Globalisierungskritik ist mittlerweile so breit verankert in unserer Gesellschaft. Brauchen wir Attac überhaupt noch?
Auf jeden Fall brauchen wir die ganz dringend. Ich feiere auch im Geiste mit. Ich bin denen sehr, sehr dankbar. Ich bin froh, dass es so eine NGO gibt, dass die so wichtig und groß geworden sind. Jeden Tag, also das ist thematisch immer wieder genau das Richtige, finde ich, was die anfassen. Also die Kampagnen, jetzt irgendwie diese Amazon-Geschichte, dass die Leute besser bezahlt werden müssen. Also alles, was sie behandeln, finde ich, ist immer dringlich und relevant. Ich bin der Sven Giegold-Fan, der ganz lange ja bei Attac saß und jetzt schon lange für die Grünen in Europa sitzt und habe durch Menschen wie den viel verstanden über die Zusammenhänge, was die Finanzmärkte, welche Einflüsse die haben und so. Das ist dringend nötig, immer noch. Ja, das muss auf jeden Fall außerhalb der Regierung solche Gruppen geben, die darauf achten.
Aber trotzdem ist der Eindruck, die Attac-Fahnen in der Öffentlichkeit sind eher ein großes Stück weit verschwunden.
Weiß ich nicht, vielleicht auch, weil sie dann natürlich institutioneller geworden sind, weil sie einfach größer geworden sind und irgendwie das Pflegen gleich noch ruhiger oder sowas. Und weil es, ja, weil
ist das
weil,
gut für so jemanden wie Attac?
Sie haben es ja in der Eingangsfrage schon gesagt, die Globalisierungskritik ist überall, also ist viel weiter verbreitet und das ist gut. Oder die Frage nach, ist, wie gut ist Globalisierung, ist überall verankert, das ist gut. Anschließend daran diese ganzen Fragen nach Wachstum und Regulierung und geht das überhaupt noch? Das war vor ein paar Jahren noch absolut undenkbar, dass jemand sagt, ja, aber wir können doch nicht immer weiter wachsen. Doch, müssen wir. Und das ist doch gut, dass diese Themen tatsächlich jetzt nicht mehr Außenseiter-Themen von irgendwelchen linken Spinnern sind, sondern dass wir alle gemerkt haben, dass die linken Spinner doch keine linken Spinner waren. Ja.
Aber die Frage ist ja dann trotzdem für ein Netzwerk wie Attac, wie kann man relevant bleiben, wenn das eine große Thema schon überall verbreitet ist?
Die sind doch relevant. Ich finde, die empfinde die durchaus als relevant. Was heißt relevant? Die sitzen in Talkshows, die werden zitiert. Teilweise gehen die in die Politik und mit ihrer Haltung, die sie auch vorher hatten, und können dann auch mitgestalten tatsächlich. Also ich meine, die Politik sind auch nur wir. Ne? Also das sind auch nur Leute, die in die Politik gehen. Das ist ja nicht eine andere Art von Menschen. Also insofern sind die ja schon relevant. Meinen Sie, die müssten mehr irgendwie irgendwelche Aktionen machen, die aufrühren?
Oder weil sie Talkshows ansprechen. Mein persönliches Gefühl, die waren früher in Talkshows, aber heute kann man eben auch jemanden von den Grünen in die Talkshows setzen zum gleichen Thema oder jemanden von Fridays for Future zum gleichen Thema.
Auch eine wichtige NGO.
Aber Attac an und für sich ist eine, nennen wir es mal, Organisation geworden, die vielleicht noch im Hintergrund arbeitet.
Ja, ich glaube, die arbeiten im Hintergrund und auch im Vordergrund. Also die machen ja, wie gesagt, auch viel. Ich habe mal diese Kampagnenliste mal angeguckt. Die sind immer mehr geworden jedes Jahr. Also ich meine, es ist immer schwerer geworden, um Aufmerksamkeit zu buhlen. Und wir wissen, woran das liegt. Also es liegt einfach an der Veränderung der Wahrnehmung, an der Veränderung der Medien und so. Und ich glaube, was die machen können, das machen sie nach wie vor. Also ich hoffe nicht, dass da eine Relevanzschwächung vorhanden ist. Also daran möchte ich nicht glauben.
Ich habe das heute nochmal in der Süddeutschen Zeitung nachgelesen, dass Attac selber bei der Linkspartei nahestehenden Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Studienauftrag gegeben hat und da stand dann unter anderem drin, sehr hohes Durchschnittsalter, Überzahl männlicher Aktive, die meisten treten mit Mitte 30 aus und all die neu eintreten sind im Schnitt älter als 50 Jahre. Das klingt ja nicht nach zukunftsfähig.
Nö, das ist auch, da habe ich mir auch mal schon öfter mich drüber geärgert. Das liegt natürlich auch wieder daran, dass als das losging, also als diese Gruppe sich gründete und es ging halt um Finanz und Wirtschaft und so und da traditionell immer sind weniger Frauen zu finden und das ist nach wie vor so. Da sind also die Mitglieder, wir sind größtenteils männlich und das geht auch nicht, aber ich glaube, dass sie das tatsächlich, also zumindest meine ich das zu wissen, dass denen das auch bewusst ist und dass die versuchen, das anzusprechen. Und es gibt halt auch noch andere NGOs, wo Leute sich engagieren können, ne? Junge Leute, und die sind vielleicht attraktiver. Aber das heißt für mich nicht, dass die jetzt passé sind. Und prinzipiell stehe ich also zu anderen auch, aber bei denen dahinter, was die versuchen zu machen. Ne?
Frau Zülker, Sie haben in dieser Woche in der Taz veröffentlicht einen Artikel mit der Überschrift Interessanter Beigeschmack. Und es ging darin unter anderem auch um diesen Film hier.
And the Oscar goes to Parasite.
Lange Pause. Und ein großer Jubel, Parasite hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Das ist ein Film aus Südkorea und deswegen ist das tatsächlich auch ein Stück weit Filmgeschichte gewesen, weil es eben zum ersten Mal ein nicht englischsprachiger Film gewesen ist, der diesen Preis bekommen hat. Es gab sehr viel Lob für diese Entscheidung. Die Akademie hat es geschafft, sich ein Stück weit zu erneuern. Die zeigen, dass sie es ernst meinen mit dem Neuanfang. Sie sagen, interessanter Beigeschmack, die Oscarverleihung schwankt zwischen resignierter Routine und verhaltenem Aufbruch. Warum verhalten?
Also der Beigeschmack bezog sich auf Little Women, ne? Also das war ein Zitat über den Little Women, der den Oscar bekommen hat für Kostüme und was so ganz gut passt bei Little Women, wenn man das mal so will. Ja, weil es halt tatsächlich Parasite, und darauf konnten sich alle so gut einigen, weil es halt der einzige Film war, der so ein bisschen alles vereinigte, ein nicht-amerikanischer Film, der Klassenunterschiede thematisiert, der ungewöhnlich genug ist. Ich habe so ein bisschen gemeinen Kritik irgendwo gelesen, Zeitgeist-Pick, ja? Also dass der Film so der Zeitgeist-Pick war dieses Jahres und dass die Akademie, die hat sich zwar teilweise wirklich erneuert, es gab auch wieder, ich glaube, fast 300 Neumitglieder, die natürlich dann eben weiblich, jung, nicht weiß und so weiter waren, aber immer noch ist die Mehrzahl natürlich trotzdem weiße alte Männer, was ja nicht heißen muss, dass die alle nur blöde Filme gut finden, mhm. Aber es hat so verschiedene Gründe. Ich habe trotzdem auch gedacht, dass auch andere Filme Preise hätten kriegen können. Überhaupt fragt man sich auch immer, was nominiert wird. Das Ganze ist ja ein wahnsinnig kompliziertes Prozedere, das auch unter anderem daran krankt. Und das meine ich voller Zuneigung, weil ich weiß, wie schwer sowas ist, das gerecht zu machen, dass halt die ganzen vielen Tausenden von Mitgliedern alle aufgefordert sind, diese Filme auch zu gucken.
Ja.
Und das schaffen die meisten natürlich nicht, weil sie einfach keine Zeit haben. Ja. Die arbeiten ja. Das sind ja Leute, die in der Filmbranche arbeiten. Ja. Und dann gucken die halt nur die Filme, über die alle reden. Parasite war ganz lange da so ein Gespräch in diesen ganzen Kulturkreisen, unbedingt gucken, hast du Parasite schon gesehen und so weiter. Dann geht es auch ein bisschen darum, was die Filme selber, was die Verleiher, also die Distributors so hinkriegen, wen die einladen, wen die bemustern. Also man darf auch die Filme jemandem schicken. Normalerweise müssen Leute ins Kino gehen, aber man kann auch teilweise die Sachen geschickt bekommen. Wenn sie das hinkriegen, ist natürlich gut. So, da hat Neon, heißt diese Firma, so ein Indie-Verleih. Die haben es also auch ganz gut hingekriegt, diesen Film im Gespräch zu halten. Hat natürlich auch geholfen, dass der Cannes-Gewinner war, obwohl seit 65 Jahren hat kein Cannes-Gewinner mehr einen Oscar bekommen. Also so, ne, ist auch trotzdem was Besonderes. Und es ist natürlich wirklich ein ganz großartiger Film, das darf man auch nicht vergessen. Der ist wirklich ganz toll. Also er hat es total verdient. Aber ja, es müsste noch viel, viel mehr passieren eigentlich.
Also hat dieser Film dann schon ein Stück weit Symbolcharakter? Vielleicht ja, höre ich raus, aber Symbole reichen nicht.
Ja, ich meine, Moonlight, der gewonnen hat, hätte auch viel auslösen können oder hat vielleicht auch was ausgelöst. Ich meine, das ändert sich alles nicht so schnell. Aber ich würde mich freuen, wenn der als Symbolträger jetzt herhalten könnte, der Parasite. Und wenn sich jetzt viel ändert, es ist auch ganz interessant, ne, dass der Film so viele Preise bekommen hat. Also bester Film, bester internationaler Film, beste Regie. Aber keiner von den Schauspielern oder Schauspielerinnen war ja nominiert, weil die kennt ja überhaupt niemand.
Ja.
Ne? Das passiert sehr, sehr selten. Normalerweise sind immer die Schauspieler nominiert, wenn der Film nominiert ist. Ne?
Kann das ein Stück weit auch daran liegen, dass sie eben nicht verständlich sind in dem Koreanisch, dass der Film mit Untertiteln...
Genau, das ist wirklich was Bahnbrechendes, weil das finden ja angeblich das amerikanische Publikum, genauso wie angeblich ja das deutsche Publikum auch, ganz unmöglich mit Untertiteln zu gucken. Das machen die eigentlich nicht, aber die Filmbranchenleute natürlich schon so. Aber klar, das kann damit zusammenhängen. Ne? Also ich würde mich freuen, wenn der Film zu einem Wechsel beiträgt, aber ich bin tatsächlich, also wie ich die Oscar-Verleihung an sich einschätze, das war schon eher... Frustration. Ich meine, die Kulturszene.
Frustration tatsächlich.
Ja, ich meine, ich fand schon, dass da die paar politischen Reden, die da irgendwie die politischen Aspekte, die da reinkamen, unter anderem von Brad Pitt oder von Joaquin Phoenix, die in ihren Reden auch mal ganz klar gesagt haben, so geht es nicht weiter und Brad Pitt hat gegen den Senat und gegen Trump geschossen. Aber das ist halt die Kulturbranche, die sich da aufregt, aber auch sagt, ja. Ich meine, die regen sich auch schon eine Weile auf. Ja, hat sich doch nichts getan. Der Mann sitzt da immer noch und wird vermutlich auch noch länger da sitzen.
Plus, wenn man sich jetzt mal das öffentliche Interesse anguckt, die Zuschauerzahlen sind auch nochmal rapide gesunken von 29 auf 23 Millionen.
Genau.
Also schon eine Veranstaltung, die sich um sich selber dreht.
Naja, das ist bei den Veranstaltungen ja immer so. Das geht dann im Endeffekt immer nur so in das Gros der Gesellschaft rein, wenn es dann die großen Filme sind, die auch wirklich jeder gucken möchte. Aber so ein Film wie Parasite, wie gesagt, hat es verdient. Das ist super, wenn dann jeder guckt. Der läuft jetzt in Deutschland nochmal in der Schwarz-Weiß-Fassung, fand ich auch ganz interessant, ne? Also, um den nochmal so reinzubringen. Die Idee, dass man den nochmal in Schwarz-Weiß zeigt.
Aha. Macht das Sinn?
Warum nicht? Also das ist ja nicht so einfach die Farben rausgenommen, sondern weil es irgendwie so eine andere Ästhetik nochmal bringt und irgendwie, also gab es verschiedene Argumente. Natürlich, eigentlich geht es nur darum, dass man den nochmal zeigen kann. Warum nicht, wenn man den nochmal gucken kann in Schwarz-Weiß, warum soll man das nicht machen? Ich würde es jetzt nicht mit meinem Film machen, aber warum nicht? Ja.
Frau Zülker, wir haben zu Beginn unserer Stunde schon mal kurz darüber gesprochen. Jetzt im Detail. Ich möchte von Ihnen zuerst mal wissen, was stellen Sie sich unter einem crossmedialen Personality-Wettbewerb vor?
Ja, ich habe nachgelesen, was man sich darunter vorstellen soll. Um sie authentisch auf ihrem Weg zu unterstützen und begleiten zu können, werden halt verschiedene Coaches eingeladen und die sollen dann die Finalistinnen des Wettbewerbs, über den Sie wahrscheinlich mehr sprechen möchten, die Miss Germany-Wahl, die heute stattfindet, die sollen halt in ganz vielen verschiedenen Bereichen ihre Persönlichkeit auszudrücken lernen und durch ihre Persönlichkeit und ihre Ausstrahlung sollen sie dann den Preis als Miss Germany gewinnen.
Es ist kein Schönheitswettbewerb, heißt es.
Nein.
Offiziell, sondern es geht jetzt eben um eine Person.
Genau.
Kann man nicht jetzt mal grundsätzlich von aller Kritik an Schönheitswettbewerben und an Misswahlen festhalten, dass das ein Schritt in eine Richtung ist, der weg ist von, wir schauen nur auf Äußerlichkeiten?
Ja, aber das wundert mich aber tatsächlich, dass die haben dieses Jahr das erste Mal die Regeln geändert. Das heißt, seit diesem Jahr dürfen auch Mütter mitmachen. Eine von den Finalistinnen ist ja auch schwanger. Das heißt, sie darf ihren Bauch dann auch zeigen. Es ist eine reine Frauenjury. Aber die Frauen, die da mitmachen, müssen zwischen 18 und 39 sein. Frage ich sie, warum? Was ist das Problem mit 40? Was ist daran dann nicht mehr schön? Ja. Also frage ich. Also natürlich geht es darum, das Ganze ist natürlich keine Challenge in dem Sinne, die müssen ja auch nichts machen, die müssen nichts vorsingen, basteln, auswendig lernen, puzzeln oder bauen, sondern die stehen da rum, erzählen was und eigentlich ist es eine Werbeveranstaltung für die ganzen Sponsoren, das war auch schon immer so, das wird gesponsert von verschiedenen Firmen, das findet im Europapark statt, der da natürlich auch Hauptsponsor ist, danach, wenn die gewinnen, dann gewinnen die Shootings, also die gewinnen zwar offiziell Geld, aber müssen das quasi abarbeiten, indem sie halt verschiedene Shootings für verschiedene von diesen Sponsoren machen, das Ganze ist eine Werbeveranstaltung und die wird dadurch attraktiv gemacht, dass attraktive Frauen, also normativ attraktive Frauen, früher mit Bikini, jetzt nur noch mit schicken, langen Kleidern da rumlaufen. Und es ist einfach so ein Spektakel, bei dem schon ganz klar mit dem Aussehen von Frauen, von jungen Frauen, von so fruchtbaren Frauen bis mit 39 Geld gemacht wird. Mhm. Ich weiß nicht.
Und wenn der Geschäftsführer, der selber erst 24 Jahre alt ist, das ist ein Wettbewerb, der in der dritten Generation von einer Familie gemacht wird, wenn der sagt, wir wünschen uns aber auch mehr Frauen, die sich bewerben jenseits von kleinen Körpergrößen, wir wollen da tatsächlich ein breiteres Abbild an Frauen, ist das für Sie auch nur ein Feigenblatt
als Argumentation? Ja, dann haben Sie mal gesehen, wie die Finalistinnen aussehen. Da hat sich anscheinend keine beworben, die irgendwie ein anderes Körperbild verkörpert. Ja. Die sehen alle aus wie ganz klassische, was ja nicht schlimm ist. Es freut mich ja, dass die alle so, und die sind bestimmt alles ganz reizende Personen. Ich weiß bloß nicht, was das soll. Warum soll man jemanden einen Titel für irgendwie sowas geben? Das ist so, als ob man jemanden für seinen Namen auszeichnet, weil der so schön klingt. Also das ist ja was, was überhaupt nichts mit einer Leistung zu tun hat. So nett die bestimmt alle sind. Aber, und die haben bestimmt ganz viele Sachen geleistet in ihrem privaten oder beruflichen Leben oder in ihren sozialen Erlebnissen. Aber ich wüsste nicht, warum ich jetzt einen Titel dafür geben soll, dass jemand sagt, ich habe eine gute Persönlichkeit. Wie will man das überhaupt beurteilen? Diese Jury, die ja auch dies erstmalig nur aus Frauen besteht, unter anderem Fitnesscoaches und sowas, die natürlich auch da wieder Werbung für ihre eigenen Seiten machen und für ihre Influencer, ihre Insta-Stories und so weiter. Die Leute, die mitmachen, werden auch alle ganz gut da gepampert. Wie wollen die das denn beurteilen? Wie kann man denn beurteilen, ob jemand Persönlichkeit hat, wenn er sich jetzt da hinstellt und dann irgendwie sagt, ich möchte gerne Weltfrieden. Es gibt ja diesen schönen alten Film mit Sandra Bullock, Miss Congeniality, wo sie sich in so ein schönes Wettbewerb als Polizistin reinschmuggeln muss, als FBI-Agentin, die mit sowas gar nichts zu tun hat und dann halt so sich da genauso verhalten muss und auch vorher so ein Camp mitmacht und lernt, auf hohen Schuhen rumzulaufen. Und alle von diesen, das war damals schon ein total gut gemachter Film, der das gut auf den Punkt bringt, alle von diesen Frauen, die da mitmachen, sagen dann halt in ihrer Rede, ja, ich möchte gerne, dass es den Kindern besser geht und ich möchte Weltfrieden und ich möchte, dass alle Leute glücklich sind und so. Das ist natürlich alles in die hohle Hand gemacht. Ja.
Also konsequenterweise die einzige Neuerfindung bei solchen Wettbewerben, die Sie gut heißen würden, ist die Abschaffung.
Absolut. Das ist eine Werbeveranstaltung, die völlig aus der Zeit gefallen ist. Super anachronistisch, braucht kein Mensch, ist nur lustig. Also das gibt es irgendwie erstaunlich, aber darüber kann man eigentlich nur Parodien machen, ja.
Frau Zilker, Sie sind ja nicht nur Journalistin, Sie sind ja auch bei der Berlinale viel beschäftigt, auch wenn es um die Auswahl von Filmen geht. Wir haben über Parasite gesprochen, der den Oscar bekommen hat. Obwohl, oder vielleicht auch weil es ein Film ist, der nur mit Untertiteln funktioniert. Wie viele Untertitelfilme müssen Sie sich eigentlich im Jahr anschauen?
Ich gucke bei der Auswahl, ich mache die Vorauswahl fürs Panorama, die Sektion Panorama, so 800 jedes Jahr. Und davon eben auch 99% mit Untertiteln oder so. Also nur die Deutschen halt nicht irgendwie. Ja genau, ich finde das eine Beschneidung. Es ist so, als ob man ein Bild nimmt und das in den falschen Rahmen steckt, wenn man das synchronisiert. Und nichts gegen die Kollegen und Kolleginnen, die das machen. Die sprechen natürlich toll, aber gerade weil die so gut sprechen, weil die natürlich die Dialekte auch nicht mitsprechen und die Eigenheiten der Sprache, das geht ja überhaupt nicht. Also jedes Land außer Deutschland arbeitet ja damit, die Figur so zu erzählen, dass auch die Sprache die Figur erzählt. Ob die gebildet oder nicht gebildet ist, aus welcher Gegend die kommt, das erzählt die Sprache. Und das wird in Deutschland alles konsequent mit einem Hochdeutsch, mit einem Schauspielschulendeutsch niedergebürstet. Von daher irgendwie, für mich gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu synchronisieren.
Nächste Woche auf der Berlinale wird es ein bisschen anders sein. Da dann viel Spaß und für den Moment schon mal vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Da wird es übrigens auch Untertitel geben. Aber ja, ich bin, wie gesagt, immer gerne hier.